Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute das besondere Thema. Wir wollen über Impfung sprechen. Jetzt möchte man sagen, Moment mal, Impfung, das hatten wir doch schon mal das Thema. Aber es geht um etwas Besonderes, nämlich um ein Buch, das herausgegeben wurde. Dieses Buch hier, Vaccination heißt es, also Impfung. Und der Autor dieses Buches, ein US-Amerikaner, der Dr. Timothy Perenik, er wird heute bei uns im Studio sein, das heißt, vielmehr wird er live zugeschaltet sein. Da er englischer Muttersprachler ist, wird das Interview auf Englisch sein. Wir werden es dann also übersetzen müssen. Also nicht wundern, wenn ich gleich auf Englisch sprechen werde. Nun, wen haben wir eingeladen? Ich stelle ihn kurz vor. Dr. Perenik.
Dr. Perenik ist ein lizenzierter Chiropraktiker im Staat Florida. Er hat einen Bachelor in Psychologie, einen Bachelor in Theologie und hält einen Master in Kirchengeschichte von der Andrews-Universität. Er hält Vorlesungen über Ernährung, Kräuter, Sport und Psychiatrie. Auch hat er einige Artikel in chiropraktischen Zeitschriften veröffentlicht. Darüber hinaus unterrichtet Dr. Perenik Prophetie und natürliche Heilanwendung. Herzlich willkommen, Dr. Perenik, und vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein Interview mit uns nimmst.
Vielen Dank für eure Einladung.
Ich würde gerne mit dir über Impfpflicht sprechen, die Position der Adventgemeinde hierzu und die allgemeine Sicht der Bibel zum Thema Gesundheit. Da ich dein Buch über Impfung gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass du der richtige Interviewpartner für mich heute bist. Und ich möchte unser Interview gerne mit einem Blick in die gegenwärtige Lage der USA beginnen. Wie ist die Covid-Situation derzeit in den USA? Welche Maßnahmen sind getroffen worden und wie haben sie das Leben im Allgemeinen beeinflusst?
Das hängt davon ab, in welchem Bundesstaat man lebt. In Staaten wie Florida und einigen anderen ist man im Allgemeinen ziemlich frei. Man hat einiges an Möglichkeiten. Andere Staaten, wie etwa New York, verlangen immer noch, dass Kinder Masken tragen und teilweise besteht noch eine Impfpflicht. Dann hängt es auch davon ab, ob man für die US-Regierung arbeitet. Die Biden-Regierung zwingt ihre Mitarbeiter aktuell zur Impfung. Je nach Bundesstaat müssen sich in den USA auch die Arbeiter im Gesundheitswesen impfen lassen, womöglich ohne die Option einer Befreiung aus religiösen Gründen. Es kommt also ganz darauf an, in welchem Bundesstaat man lebt. Viele Einschränkungen wurden auch gelockert. Es ist kein Impfpass mehr nötig, um innerhalb der Vereinigten Staaten zu reisen. Wenn man allerdings von einigen Ländern einreist, kann es sein, dass man eine Covid-19-Impfung braucht. Aber wie gesagt, in anderen Staaten wie Florida ist alles sehr offen. Für einige ist es, als hätte es Covid-19 nie gegeben. Alles läuft ganz normal. Aber was die Wirtschaft und die anderen Folgen von Covid angeht, sieht es etwas anders aus. Es gibt einige wirtschaftliche Probleme und das macht die Situation etwas schwieriger.
Danke. Das klingt sehr ähnlich wie das, was wir hier in Europa erleben. Glaubst du, dass diese staatlichen Maßnahmen wie Masken tragen oder Abstand halten oder sich nach einem positiven Test in Quarantäne zu begeben Sinn machen? Haben diese Maßnahmen nicht viele Leben gerettet, so wie Fauci und auch der deutsche Gesundheitsminister behaupten?
Das Eigenartige ist, wenn man in der Bibel nachschlägt, unter welchen Umständen Quarantäne praktiziert wurde, stellt man fest, dass Mose bei Aussatz nie die Gesunden abgesondert hat. Wenn jemand aussätzig war, musste er von der Gemeinschaft getrennt und unter Quarantäne gestellt werden. Es wurde aber nicht das gesamte Volk in Quarantäne geschickt, ohne zu fragen, ob sie Aussatz hatten oder nicht. Der Sinn einer Quarantäne ist nicht die Absonderung der Gesunden, sondern der Kranken, die wirklich infiziert sind. Darum geht es. Aber das haben wir nicht getan. Wir haben im Grunde die ganze Welt unter Hausarrest gestellt. Es gab einen Artikel, ich glaube, von BBC, und dort hieß es, dass infolge der Lockdowns mehr als 250.000 Kinder in den armen Ländern Asiens starben, weil sie von Sozialdiensten und Essensversorgung abgeschnitten waren. Lockdowns und diese Maßnahmen haben unter den Armen und Vernachlässigten so viele Todesopfer gefordert wie kaum etwas anderes. Wer sich mit Wirtschaft auskennt, weiß, wenn man Leute ruiniert, weil sie ihren Job verloren haben, treibt man sie in Verzweiflung und Tod. In den USA zum Beispiel hatten wir eine Welle von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Viele starben an einer Überdosis. Viele nehmen sich das Leben. Man spricht von über 25% mehr Kindern mit Suizidgedanken, die ernsthaft überlegen, ihr Leben zu beenden. Es gab auch eine interessante Studie aus Peru, was die Anzahl der Todesfälle während und nach dem Lockdown betrifft. Sie stellten fest, dass es im Lockdown mehr Tote durch Alkohol, Suizid, Gewalt und Autounfälle gab. Und sobald Peru den Lockdown aufgehoben hatte, ging die Zahl dieser Todesfälle wieder steil nach unten. Natürlich passieren Unfälle, wenn die Leute betrunken oder unter Drogeneinfluss Auto fahren. Und wenn sie zu Hause eingesperrt sind, obwohl sie gesund sind und die Hoffnung verlieren, passieren eben schlimme Dinge. Deshalb, in dieser Hinsicht waren die Maßnahmen kein Erfolg. Für große Teile der Welt war die Quarantäne ein einziges Desaster. Dazu kommt, dass die Ausbreitung des Virus damit keineswegs aufgehalten wurde. Wir befinden uns jetzt vielleicht in der vierten Welle des Virus, mit der so und so vielen Subvariante von Omikron, und es geht noch immer um die Welt. In China haben sie gerade Shanghai total abgeriegelt. Nordkorea hat angeblich einen strikten Lockdown. Neuseeland, das eine Null-Covid-Politik verfolgt, meldet ständig neue Fälle. Australien hatte eine Null-Covid-Politik. Sie haben die Menschen praktisch zu Hause eingesperrt und sie mehr oder weniger aller Rechte beraubt, die wir in einer freien und offenen Demokratie als grundlegend betrachten. In einem zivilisierten Land in Europa wäre das schon schlimm. Aber wenn die Leute nicht mehr frei reden dürfen und in Quarantänecamps weggesperrt werden, ist das haaresträubend. Aber all das geschah unter der Rechtfertigung, wir müssten vor Covid-19 geschützt werden. Also, diese Maßnahmen waren eigentlich alle wirkungslos. Das Virus breitet sich weiter aus. Was die Masken betrifft, zeigen alle neuen Daten, dass Länder mit strengen Regeln für Masken, Quarantäne und so weiter kaum besser abschnitten als Länder, die darauf verzichteten. Es gibt eine interessante Statistik aus England, wo mit die strengsten Maßnahmen durchgeführt wurden. Sie hatten etwa gleich viele Covid-Tote wie Schweden ohne Lockdown. Manche wenden ein, in Dänemark und Finnland sei es besser gelaufen als in Schweden, aber selbst dort verbreitete sich das Virus. Bei uns in den USA hat das CDC, unsere Gesundheitsbehörde, festgestellt, dass die Differenz zwischen Bundesstaaten mit sehr strengen Regeln wie Masken und sozialer Distanz und Bundesstaaten, die diese Regeln aufhoben, maximal bei 2% liegt. Anders gesagt, nur 2% Unterschied in den Infektionszahlen und die Sterblichkeit in etwa gleich. Interessant war die Gegenüberstellung von Florida, wo ich wohne, und Kalifornien. In Florida ging man eher entspannt mit der Situation um und überließ es den Bürgern, ob sie Masken tragen oder Abstand halten. In Kalifornien gab es strikte Lockdowns. Alles wurde runtergefahren. Und siehe da, die Zahlen der Covid-Fälle und Toten waren ungefähr gleich. Kalifornien bestand auf Masken in Innenräumen, aber das funktioniert nicht. Schon vor Covid wusste jeder Arzt und jede Krankenschwester, dass wenn man in ein Patientenzimmer geht, wo jemand eine ansteckende Krankheit hat, man Maske und Handschuhe anzieht und sobald man den Raum verlässt, zieht man sie wieder aus und wirft sie weg, weil sie kontaminiert sind. Man trägt nicht 8 Stunden lang dieselbe Maske und dieselben Handschuhe. Hat sich daran seit Covid etwas geändert? Funktionieren Infektionskrankheiten und Mikrobiologie über Nacht ganz anders? Natürlich nicht. Es war eine politische Entscheidung. Mit Wissenschaft hatte das nichts zu tun. Und je mehr die Informationen herauskommen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass dies mit zu dem Schlimmsten gehört, was wir der Gesellschaft und uns selbst je angetan haben. Ich könnte mit den Schulen weitermachen. Es hat das Lernen und die geistige Entwicklung der Kinder beeinträchtigt. Es gab eine Studie über die Auswirkungen des Maskentragens von Kindern auf ihre Fähigkeit, Sprache zu verstehen und zu gebrauchen. Wir sprechen hier von kleinen Kindern im Alter von 3, 4 oder 5 Jahren, für die es sehr wichtig ist, Menschen in die Augen zu sehen und ihren Gesichtsausdruck beim Sprechen zu beobachten. Diese Kinder sahen alle Menschen nur mit Maske, weil sie Kindergarten oder Vorschule besuchten. Ihre sprachlichen Fähigkeiten sind eingeschränkt und man merkt, dass deshalb auch ihre intellektuelle Entwicklung verzögert ist. Viele Kinder haben unter der Maskenpflicht gelitten. Sie mussten Abstand halten. Sie hatten Online-Unterricht, was nicht gut ist für Kinder. Wir ernten also gerade die furchtbaren Folgen dieser Entscheidungen. Ich verstehe zwar, dass die Bibel für Politiker keine Autorität mehr hat, aber sie haben auch ignoriert, wie man Quarantäne bisher eingesetzt hat, nämlich als Maßnahme für Kranke und nicht für Gesunde.
Ich erinnere mich, als wir das erste Mal von dieser Pandemie gehört haben, so wie sie sie nennen, da waren wir alle in so einer Art Alarmbereitschaft. Wir wurden mit dieser Situation konfrontiert und deshalb haben wir die neuen Regularien zunächst angenommen. Und dann haben wir diese Dinge gesehen, von denen auch du gesprochen hast, zum Beispiel in Ostasien. Ich erinnere mich an Bilder aus Singapur, wo sie Menschen eingesperrt haben. Und allerspätestens, seit wir diese Omikron-Variante dieses Virus sehen, fragen sich natürlich viele Menschen in der Welt, sind diese Restriktionen überhaupt noch angemessen? Oder ist es nicht schon längst an der Zeit, diese Maßnahmen abzuschaffen? Und das führt dann dazu, dass es jetzt in den verschiedenen Staaten Europas unterschiedliche Regelungen gibt. Jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Regularien, ist es doch aber tatsächlich so, dass einige Menschen an Covid erkranken und andere nicht. Was glaubst du, ist der Grund dafür?
Weißt du, ich hatte selbst Covid und bin genesen. Aber es dauerte fast 2 Jahre, bevor ich krank wurde. Wie kam das? Als Chiropraktiker behandle ich ständig Leute. Ich arbeite direkt am Menschen. Sie kommen mit Beschwerden an Muskeln oder Skelett, Schmerzen an Rücken, Hals, Beinen oder mit Kopfschmerzen. Ich bin immer mit Leuten in Kontakt. Sowas geht nicht über Bildschirm oder Zoom. Ich habe also die ganze Pandemie über behandelt. Manche meiner Patienten hatten Covid, ohne es zu wissen. Ich bin oft auf Hochzeiten gegangen. Ich habe mein Leben nicht groß geändert. Die ganze Zeit war ich unter Leuten und bekam nie Covid, obwohl ich dem Virus oft ausgesetzt war. Und als ich mich dann schließlich ansteckte, hatte ich Schlafmangel, war nicht genug draußen an der Sonne, obwohl ich das sehr gerne tue, das heißt weniger Vitamin D. Und da sagte mein Körper, das reicht jetzt, und ich wurde krank. Deshalb glaube ich, es geht vor allem um Vorbeugung. Allgemein achte ich, mit Gottes Hilfe, auf eine gute Ernährung. Und ich glaube, der Lebensstil ist ein wichtiger Schutzfaktor. Mir ist klar, dass auch Leute, die sehr gesund leben, krank geworden sind. Aber meistens haben sie einen guten Verlauf und überleben. Die meisten Todesopfer von Covid waren Menschen mit Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und anderen Erkrankungen. Da waren eine Menge Zusatzfaktoren im Spiel. Ich glaube, als die CDC die Todesfälle untersuchte, war das Ergebnis, dass sie mindestens 3 Begleiterkrankungen hatten, die mit ursächlich für den Tod waren. Ich glaube daher, dass gesunde Personen, die auf ihr Immunsystem achten, zwar auch Covid bekommen, aber im Allgemeinen keine Symptome entwickeln. Ihr Immunsystem eliminiert das Virus, sie werden nicht krank. In anderen Fällen, wenn jemand zu wenig schläft oder zu wenig Sonne und Vitamin D hat, schwächt er sich selbst. So erging es mir. Und es dauerte eine Weile, bis ich wieder auf den Beinen war, aber ich bin froh, dass es gut ging. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass es eine Frage des Lebensstils ist. Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, der etwas umstritten ist, aber durch etliche Studien gestützt wird. Es gibt eine Studie von 2008 und eine von 2015 über die Experimente am Virologie-Institut von Wuhan, wonach dort versucht wurde, diverse Viren von Fledermäusen, Schuppentieren und so weiter an den menschlichen ACE2-Rezeptor anzupassen, sie also ansteckender zu machen. Ich bin überzeugt, dass dieses Virus nicht natürlich ist und sich deswegen so rasch ausbreiten kann, weil Forscher es künstlich gefährlicher gemacht haben. Weiß ich das zu 100%? Nein. Aber die Fakten legen nahe, dass diese sogenannte Gain-of-Function-Forschung vor dem Aufkommen des Virus betrieben wurde. Das kann man in der medizinischen Fachliteratur nachlesen. Ein Artikel wurde 2015 in Nature veröffentlicht. Sie erzählen, wie sie die Viren manipuliert haben. Ich denke also, dass dieses Virus nicht normal ist und sich deswegen überall Leute infizieren, selbst ganz gesunde. Aber die meisten Menschen auf der Welt sind nicht gesund und das macht es dem Virus leichter, sich auszubreiten.
Also ich denke, die meisten, zumindest deutschen Wissenschaftler, stimmen darin überein, dass sie sagen, das ist ein menschengemachtes Virus. Auch wenn niemand so richtig sagen kann, ob dieses Virus nun zufällig durch einen Unfall ins Freie gelangt ist oder ob es tatsächlich bewusst und absichtlich von jemandem freigesetzt wurde. Nun, in Deutschland ist es so, dass das durchschnittliche Alter derer, die an oder mit diesem Covid-Virus gestorben sind, etwa 83 Jahre beträgt. So wie du auch schon gesagt hast, haben bestimmte Gruppen von Menschen ein besonders hohes Sterberisiko. Viele Menschen werden von diesem Virus infiziert und die meisten von ihnen haben wohl einen ganz schwachen Verlauf, aber einige werden auch sehr krank. Es sieht so aus, als wenn gerade die Menschen, die diese besonders schweren Verläufe von Covid haben, dass sie schon irgendwelche Vorerkrankungen hatten oder irgendwelche anderen Gesundheitsprobleme. Vielleicht liegt es an solchen Vorerkrankungen oder an einem falschen Lebensstil oder einfach am Lebensalter. Was sagt eigentlich die Bibel zu Vorsorge und Gesundheit? Und ist das für uns auch heute immer noch anwendbar?
Es ist interessant. In der Bibel geht es ja vor allem um Sünde. Prävention hat damit zu tun, wie ich lebe. Es gibt Dinge, die sind eine Sünde gegen den Körper. In 1. Korinther 9 spricht Paulus über Athleten, die in allem Mäßigkeit üben. Sie essen hochwertig, schlafen gut und konzentrieren sich darauf, was sie erreichen möchten. Paulus unterstreicht, dass es dabei lediglich um eine vergängliche Krone geht, im Gegensatz zum Leben eines Christen, wo es um eine unvergängliche Krone geht. Und dann sagt er, wenn ein Sportler schon so diszipliniert auf sein Ziel zuarbeitet, sollten wir es nicht umso konsequenter tun, wie wir mit Gottes Gnade nach einer unvergänglichen Krone streben? Warum sind wir nicht mäßig in allem und verzichten, um auf unser Ziel zuzuarbeiten? Weshalb tun wir das nicht? Wir strecken uns doch nach einem Siegeskranz aus, der niemals verwelkt und den durch Christus jeder erringen kann. Paulus schließt dann mit den Worten, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige, und selbst verwerflich werde, Vers 27. Das heißt, dass er genau auf sich achtet, was er hört, seine Gespräche, seine ganze Lebensweise. Kein Alkohol, keine Drogen, zielgerichtet. Ganz bescheiden und mäßig essen. So hat er gelebt. Und dabei ging es nicht nur um den geistlichen Aspekt, sondern auch um körperliche Gesundheit und Vitalität. Diese beiden Aspekte kann man nicht trennen in der Bibel. Besonders im Alten Testament wird sehr deutlich, was die Grundlage für das persönliche Wohlergehen ist, nämlich sein Anwesen sauber halten, für frische Luft sorgen, auf Sonnenlicht achten, reichlich Wasser trinken, Hygiene praktizieren und natürlich eine hervorragende Ernährung plus Vertrauen auf Gott. Das sind für mich die wichtigen biblischen Aussagen dazu. Überlegen wir einmal. Die Medizin im alten Ägypten beinhaltete bestimmte Beschwörungen. Sie haben oft einen ganzen Körper mit Kuhdung eingerieben. Man findet das im Papyrus Ebers. Sie nahmen den Urin einer Schwangeren, machten daraus ein Gebräu, das du einnehmen oder über deine Augen schmieren musstest. Solche Sachen haben die Ägypter gemacht. Ein Hebräer hätte sich daran nie beteiligen können, denn diese Dinge waren für ihn alle unrein. Diese Art Medizin war ihm komplett verschlossen. Trotzdem versprach Gott seinem Volk, sie würden von all den ägyptischen Krankheiten verschont bleiben, wenn sie ihm treu waren. Und wie sollte diese Treue aussehen? Er gab ihnen Nahrungsvorschriften und zeigte ihnen, wie sie abgesondert leben konnten. Was tat er, nachdem er sie aus Ägypten geführt hatte? Er gab ihnen eine Art Gesundheitsbotschaft. Sie sollten das Manna vom Himmel essen und Wasser aus dem Felsen trinken. Sie waren täglich draußen, liefen, bewegten sich und lernten, Gott zu vertrauen. Das scheint mir Gottes Rezept zur Vorbeugung von Krankheit gewesen zu sein.
Nun, glaubst du, dass die Juden einen Vorteil hatten gegenüber den anderen Nationen, einfach nur aufgrund ihrer Hygienevorschriften?
Es ist faszinierend, dass die Pocken, wogegen die erste Impfung erfunden wurde, offenbar schon in der Antike bekannt waren, in so ziemlich allen Schriftkulturen, bei den alten Indern, bei den Griechen, Römern und Ägyptern. Es gibt sogar eine Mumie mit Pockennarben auf der Haut. Pocken gab es also in der ganzen antiken Welt. Wenn nun die Pocken so ein Killer waren, und das zeigte sich ja besonders im finsteren Mittelalter, wieso werden sie bei den Hebräern nicht erwähnt? Sie hatten eine Menge über Aussatz zu sagen. Warum nicht über die Pocken? Wir finden vieles über Schimmel und Pilzinfektionen, aber nur sehr wenig über Pocken, obwohl sie weltweit verbreitet waren, in der Zeit zwischen den Testamenten und in neutestamentlicher Zeit. Dennoch, keine Spur davon. Da fragt man sich, lag es vielleicht an ihrer Lebensweise, dass sie keine Pocken hatten? Stellen wir uns mal vor, wie viele Krankheiten die Hebräer vermeiden konnten, weil sie kein Schweinefleisch aßen. Schweine tragen viele Dinge in ihrem Fleisch, die unserer Gesundheit schaden. Wer Schweinefleisch isst, kann Tumore und Parasiten bekommen. Die Hebräer blieben von all dem verschont. Es gibt bestimmte Bakterien, die ernste Probleme in Magen und Darm verursachen können, wenn man Muscheln, Krabben oder rohe Meeresfrüchte verzehrt. Hebräern konnte das nicht passieren. Solche Probleme hatten sie nicht. Selbst die Vorschrift, Schlachttiere ausbluten zu lassen, bewahrte sie vor verschiedenen Hormonen, die das Krebswachstum anregen und Tumore und andere Probleme produzieren können. Denken wir außerdem an das Verbot sexueller Unmoral, das sie vor Geschlechtskrankheiten wie Syphilis bewahrte. Syphilis war ein Killer und wurde zeitweilig als König der Krankheiten angesehen, da sie praktisch unheilbar war, bis Antibiotika aufkamen. Für treue Hebräer war es keine Bedrohung, denn unter ihnen gab es keine wechselnden Partner, zumindest idealerweise. Gott hatte das verboten. Allein ihre Lebensweise war also bereits ein Schutz gegen zahlreiche Krankheiten.
Wie hat sich denn diese jüdische Medizin von derer der anderen Völker der damaligen Zeit unterschieden?
Es gibt dazu keinen speziellen antiken Text, wie etwa den Papyrus Ebers, der die ägyptischen Behandlungen und Heilmittel bei bestimmten Leiden beschreibt. Wir haben jedoch einzelne Begebenheiten aus der jüdischen Geschichte, die uns Aufschluss geben. Es gab unter den Juden die Sekte der Essener, die ein sehr konsequentes und striktes Leben führten. Leider hielten sie sich nicht so vorbildlich an das Alte Testament. Sie hatten viele mystische Gebräuche. Ihre Konsequenz in der Lebensführung und ihre Enthaltsamkeit in der Ernährung waren aber beeindruckend. Die Leute kamen zu ihnen, weil sie sogenannte Mikvaot durchführten. Das waren rituelle Waschungen und Bäder. Sie glaubten, Bäder und kaltes Wasser würde Krankheiten vorbeugen, also eine Art Hydrotherapie. Wir wissen aus Apokryphen und Pseudepigraphen, das sind Texte zwischen den Testamenten, dass die Juden sich mit Kräutern auskannten, um Schmerzen zu lindern, Kopfschmerzen, auch Infektionen und Ähnliches. Manche vermuten, dass der im Alten Testament erwähnte Pflanzenkatalog von Salomo auch dazu diente, ihre Heilwirkung zu beschreiben. Wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass ein Feigenwickel als Heilmittel bekannt war. Diese Dinge, Kräuter, Sonnenlicht und so weiter, damit waren viele Hebräer also vertraut. Wie gut das alles angewandt wurde, hängt wahrscheinlich von der jeweiligen Zeit ab. Jedenfalls waren die Israeliten für ihr Heilwissen bekannt. Man wusste, dass sie Menschen gesund machen konnten, dass sie Krankheiten diagnostizieren konnten und Mittel besaßen, die nicht toxisch waren. Wir erfahren nichts davon, dass sie Aderlass praktizierten oder den Schorf eines Kranken abkratzten und unter ihre Haut einführten. So etwas war den Juden ein Greuel. Sie hätten sich niemals Kuhdung oder Ähnliches auf die schmerzenden Stellen gestrichen. Sie hatten einen völlig anderen Ansatz. Soweit wir sehen können, hatten sie eine Form von Naturheilmedizin. Und eigentlich gibt es sogar noch mehr Unterschiede. Die Ägypter mischten in manche Medikamente Metalle wie Blei und Antimon. Die Griechen nutzten Giftpflanzen, weil sie sie für sehr stark und wirkungsvoll hielten. Sie verabreichten sehr niedrige Dosen davon, sodass man sich übergab, schwitzte und Fieber bekam, und sie glaubten, das sei heilend. Unter den Hebräern gab es so etwas nicht. Dinge, die einen sehr krank machen konnten, waren einfach nicht in Gebrauch. Welchen Sinn sollte es auch haben, den Körper kränker zu machen, damit er gesund wird? Ihre Medizin war grundsätzlich anders als die der umliegenden Völker.
Nun, wie ich eingangs ja bereits erwähnte, habe ich dein Buch über Impfung bereits gelesen und ich möchte es hier einfach mal in diese Kamera hineinbewerben. Als ich es las, war ich ziemlich beeindruckt von den vielen Studien, die du dort gemacht hast. Und hier im ersten Kapitel deines Buchs beschreibst du das Leben von Daniel und seinen Freunden am Hofe von Babylon. Welche Erkenntnisse gewinnen wir, wenn wir uns anschauen, wie Daniel damals die Gesundheitssituation gehandhabt hat?
Das erste Kapitel des Buches war ursprünglich eine Andacht aus der Feder meines Co-Autors. Ich fand sie so gut, dass ich dachte, sie sollte zu einem ganzen Kapitel erweitert werden. Der Hauptgedanke war, dass die vorgeschriebene Kost für Daniel und seine Freunde den damaligen Stand der Wissenschaft widerspiegelte. Wir meinen oft, Wissenschaft habe mit Religion nichts zu tun, sondern stehe auf einem breiten Fundament von Fakten und rationalen Argumenten. Aber dachten die Menschen über die Wissenschaft in der Antike nicht genauso? Sie war mit Astrologie vermischt, mit ihrer Vorstellung von Göttern, mit Unsterblichkeit der Seele. Aber für sie war das alles Wissenschaft. Wenn man sich das Babylonische Reich anschaut, ihre Baukunst, wie sie Sonnenfinsternisse und Planetenbahnen berechneten und bei Nacht navigieren konnten, ihre Erkenntnisse in der Natur, Hydraulik, im Maschinenbau, da kann man nicht sagen, dass sie keine Ahnung von Wissenschaft hatten. Manche sagen, dass sie sogar die mathematischen Grundregeln kannten. Sie konnten durchaus mit Daten umgehen. Sie waren sehr intelligent. Und die Kost für Daniel und seine Freunde war nicht nur eine Geste des Königs, dass sie zu seiner Familie gehörten, sondern wurde auch als optimale Ernährungsform betrachtet. Es waren die allerbesten Artikel und sie sollten ihre Gesundheit fördern. Das war zwar ein Irrtum, aber der Punkt ist, dass Daniel und seine Freunde keine wissenschaftlichen Argumente für eine vegetarische Ernährung hatten. Sie konnten auch keine Doppelblindstudie durchführen, um zu beweisen, dass ihre Kost die bessere war. Dazu hatten sie kein Geld. Sie hatten gar nichts. Ihre Entscheidung, da nicht mitzuessen, stützte sich auf ihren Glauben. Und gegen die Weisheit der Allgemeinheit und den Befehl des Königs richteten sie die Bitte an ihren Aufseher Melzer: Probier es doch für 10 Tage und dann sie selbst. Und wenn wir gesünder sind, dürfen wir unsere Ernährung beibehalten. Aber sollte es uns schlecht gehen, essen wir von da an die vorgeschriebene Kost des Königs. Was mir an der Geschichte gefällt, ist die noble Haltung der Babylonier. Natürlich wollten sie, dass ihre Regeln und Anweisungen beachtet werden. Doch sie waren auch so pragmatisch, etwas anzunehmen, das sich bewährt hat. Wenn es seinen Zweck erfüllt, übernehmen wir es. Das war eine kluge Einstellung. Daniel und seine Freunde bekamen also ihren Versuch und waren am Ende tatsächlich gesünder. Der Punkt für uns ist aber, wenn es richtig war, dass Daniel und seine Freunde ein Gesuch an die Regierung richteten, um zu vermeiden, was die Regierung als das Beste für Gesundheit, Vitalität und für ihre Staatsdiener hielt. Wenn es richtig war, dass Daniel und seine Freunde ihre Gewissensfreiheit vor Gott ausübten, wenn wir das so gutheißen, warum unterstützen wir dann nicht Geschwister, die eine Impfung aus Gewissensgründen ablehnen? Warum nur? Was ein Mensch isst, passiert das Immunsystem im Magen-Darm-Trakt und geht letztlich ins Blut über. Wenn das so ist, und ganz sicher beeinflusst unsere Ernährung das Immunsystem, trifft dann nicht das gleiche Prinzip auf Injektionen zu, die angeblich das Immunsystem stärken oder besser gesagt so trainieren sollen, dass es eine Krankheit bekämpft? Wo ist da der Unterschied? Beide gehen ins Blut. Beide werden vom Körper aufgenommen. Warum lehnen wir das ab? Die Sichtweise bei Daniel und seinen Freunden, sei es gar nicht um Glaubensfreiheit gegangen, passt einfach nicht zum Text. Es ging durchaus darum. Sie haben eine Petition an die Regierung gerichtet, dass sie nicht mitmachen wollen, weil sie es für falsch halten. Und dabei ging es nicht bloß darum, dass es sich um unreines Fleisch nach 3. Mose 11 handelte. Sie hätten auch kein reines Fleisch gegessen, denn es war Götzen geweiht. Es war also nicht nur ein Grund. Sie weigerten sich, weil die Nahrung zeremoniell und physiologisch unrein war. Sie hätten ja auch sagen können, wir sollten die Vorschriften der Babylonier einfach akzeptieren. Sie sind nun einmal über uns und wir müssen uns fügen und so gut es geht mit der Situation arrangieren. Doch das taten Daniel und seine Freunde nicht. Manche würden das als extrem ansehen, aber selbst wenn, der Herr hat sie gesegnet. Sie folgten ihrem Gewissen vor Gott im Angesicht von Nebukadnezar, der ihnen ja gar nichts Böses wollte, sondern sie in seinen königlichen Hofstaat integrieren wollte. Er wollte ihnen zu einem besseren Leben verhelfen. Es war sein Plan, sie gut für den Staatsdienst auszubilden und ihnen alle Möglichkeiten zu eröffnen, was immer sie mit ihrem großen Fleiß erreichen könnten. Nebukadnezar wollte ihnen also nicht schaden, sondern helfen. Und dennoch ließen sie sich nicht darauf ein, weil es unreine Nahrung war. Wie ist es dann mit einem Impfstoff, mit dem wir diverse Inhaltsstoffe aufnehmen würden, die wir als unrein betrachten? Handelt es sich hier nicht um die gleiche Situation wie bei Daniel und seinen Freunden mit ihrem Gesuch? Und genau das ist unser Standpunkt. Ja, es ist vergleichbar mit heute, wo Menschen die Impfung ablehnen, weil sie unrein ist und meinem Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, womöglich schadet, selbst wenn die Regierung damit die besten Absichten verfolgt. Wenn jemand meint, dass es seiner Gesundheit nicht nützt, sondern schadet, sollte er das Recht haben, aufgrund seiner religiösen Überzeugung Nein zu sagen. Auf jeden Fall. Das ist also unsere Position, dass wenn es um die körperliche Unversehrtheit geht, kein Gewissenszwang ausgeübt werden darf. Das haben wir zum Ausdruck gebracht und ich denke, viele Leute können das inzwischen nachvollziehen. Leider berücksichtigen einige Länder und auch einige Staaten in den USA das nicht. Das ist bedauerlich.
Und weißt du, was ich so besonders schön finde an dem Buch Daniel? Dass wir da sehen können, wie Daniel und seine Freunde in diesen schwierigen Situationen immer Gottes Hilfe im Gebet gesucht haben. Und wie Gott auch gehandelt hat und wie er immer genau dann eingegriffen hat, als sie ihn am dringendsten brauchten. Das erkennen wir natürlich hier schon im ersten Kapitel des Buches Daniel, aber später eben auch zum Beispiel im dritten Kapitel, als die Freunde von Daniel in diesen feurigen Ofen geworfen wurden. Aber in dem Moment, als sie Gott am meisten brauchen, war Gott da.
Amen.
Heutzutage sprechen ja viele Menschen über Impfung. Und zwar nicht nur Ärzte und Wissenschaftler, sondern auch immer mehr Laien interessieren sich für dieses Thema. Was hat euch eigentlich motiviert, gerade jetzt in dieser Zeit ein Buch herauszugeben, das da den Titel Impfung trägt?
Wir haben das Buch 2015 begonnen und 2017 abgeschlossen. Der Auslöser war ein 2015 erlassenes Gesetz in Kalifornien gewesen, das keine religiösen Ausnahmen mehr zuließ. Und kurz darauf brachte die Generalkonferenz eine Stellungnahme heraus, dass diese staatliche Entscheidung praktisch legitimierte. Das Papier der GK sagt nicht ausdrücklich, wir unterstützen Kalifornien. Das nicht. Man findet den Text auf der Webseite der Generalkonferenz. Aber im Grunde sagt es, dass sie diese Maßnahmen billigen und dass es gut ist, sich impfen zu lassen. Sie sagen auch, dass Bibel, Geist der Weissagung und die Fachliteratur alle pro Impfung sind. Und wir dachten, Moment, das stimmt so nicht. Im Schrifttum von Ellen White findet sich keinerlei Unterstützung von Impfungen. Und die Fachliteratur steht zwar größtenteils hinter Impfungen, beschreibt aber auch reichlich Fälle, wo Impfungen keineswegs so funktioniert haben, wie sie sollten und sich als schädlich erwiesen haben, weil sie Krankheiten verursacht oder zum Tod geführt haben. Deswegen kamen wir auf den Gedanken, einen Aufruf an die Generalkonferenz zu verfassen, Impfungen nicht so unkritisch zu unterstützen. Als Adventgemeinde sind wir groß genug, Geschwister willkommen zu heißen, die sich impfen lassen wollen. Und wir sollten auch groß genug sein, die willkommen zu heißen, die sich eben nicht impfen lassen möchten. Wir sollten die Überzeugung und Entscheidung beider Gruppen respektieren. Statt zu sagen, ihr seid frei, euch nicht impfen zu lassen, aber als Gemeinde können wir euch dann nicht unterstützen. Die Gemeinde hat diese Position nun schon zum dritten Mal artikuliert und verteidigt. Und jetzt sagen sie, sie könnten es nicht unterstützen, wenn jemand aus Glaubensgründen eine Impfung ablehnt. Sie halten das für falsch. Sie wollen nicht, dass wir unsere Ressourcen einsetzen, um für religiöse Ausnahmen zu kämpfen. Adventisten haben ihre Arbeit verloren, weil sie die Impfung aufgrund ihrer adventistischen Überzeugung nicht wollten. Also, die Sache hat zu Problemen geführt. Aber schon vor Covid wollten wir die Gemeinde auf die Thematik aufmerksam machen. 2017 war das Buch fertig und wir schickten es an einige Sekretäre und den Präsidenten der GK. 2018 dann oder 2019 bekamen alle ein Exemplar, alle. Aber wir bekamen fast keine Rückmeldung. Wir erhielten eine Empfangsbestätigung vom Sekretariat des GK-Präsidenten, wo sie sich bedankten und meinten, sie würden es durchsehen und der Abteilung für Religionsfreiheit weiterleiten. Aber es geschah nie etwas. Also, sie hatten das Buch über ein Jahr, bevor Covid begann. Aber es wurde leider nicht beachtet. Ich denke, hätten die Leute sich einfach mal die Fakten angeschaut, statt sich darüber aufzuregen, dass wir etwas Negatives über Impfungen schreiben, dann hätten sie gemerkt, dass es gar keinen Grund gibt, als Adventgemeinde Impfungen so pauschal und übereilt zu empfehlen. Das ist nicht gut. Wir sollten diese Frage jedem selbst überlassen. Nicht alle Impfstoffe sind gleich. Das wissen auch die Impfbefürworter. Nicht jedes Schulkind wird gegen Tollwut geimpft. Warum? Weil wir wissen, dass der Impfstoff gefährlich ist. Nicht alle Länder impfen gegen Tuberkulose, weil wir wissen, dass die Impfung riskant ist. Es gibt Vakzine, die niemand nimmt, weil sie unwirksam und gefährlich sind. In den USA impfen wir nicht mehr gegen Keuchhusten, weil es so viele Todesfälle gab. Wir verabreichen keine Schluckimpfung gegen Polio mehr, weil sie das Poliovirus verbreitet. Die Daten zeigen also deutlich, dass man nicht alle Impfungen über einen Kamm scheren kann. Daher glauben wir, unsere Gemeinde sollte hier neutral bleiben. Sie muss nicht gegen Impfungen Stellung beziehen. Aber ganz sicher sollte sie auch nicht für Impfungen Stellung beziehen. Und vor allem sollte sie Geschwister unterstützen, die eine Impfung aus religiösen Gründen verweigern. Doch man hat das nicht wirklich beachtet. Mit Covid-19 haben viele ihre Stimme erhoben und gesagt, hey, ihr solltet die Gewissensfreiheit verteidigen.
Wenn wir so über die verschiedenen Arten von Impfung sprechen und jetzt nach deinem Buch, was würdest du sagen? Würdest du Impfung generell ablehnen? Oder gibt es auch sogenannte, nennen wir sie mal, gute Impfung? Und was ist eigentlich so anders an dieser neuen Impfung gegen Covid?
Meine Haltung zu Impfungen ist, ich würde jede empfohlene Impfung nehmen, wenn sie mehr Daten veröffentlichen würden. In den USA haben wir ein Entschädigungsprogramm für Impfgeschädigte, das die Hersteller vor Gerichtsverfahren schützt. Das heißt, wenn du einen Impfschaden erlitten hast oder dein Kind an einer Impfung stirbt, kannst du den Staat auf Schadenersatz verklagen. Das heißt aber auch, dass die ganzen Fakten über die Gefahren von Impfungen nie an die Öffentlichkeit gelangen. Deshalb weiß auch keiner, wie viele Menschen wirklich durch Vakzine krank werden und sterben. Die andere Sache ist, wir haben ein Meldesystem für Impfnebenwirkungen. Es ist freiwillig und gibt Hinweise über Impfungen, wie viele Leute verletzt wurden oder nun behindert sind, wie viele starben. Leider ist dieses System aber nicht genau. Manche behaupten, nur 1% der Fälle würden erfasst. 1%! Wo liegen wir gerade mit den Zahlen der Covid-Impfung? Nach offiziellen Angaben gab es durch die Impfung fast 30.000 Tote und fast 52.000 Personen haben eine dauerhafte Behinderung erhalten. Und machen wir uns bewusst, womöglich ist das bloß 1% der tatsächlichen Fälle. Was ich damit sagen möchte, ich sehe hier keinen transparenten Umgang mit den Zahlen von Geschädigten. Es gibt auch keine Transparenz, welche Schäden ein Impfstoff verursachen kann. Zumindest nicht in einer Form, dass die Zahlen der Allgemeinheit leicht zugänglich sind. Dazu kommt, dass die Pharmaunternehmen durch das staatliche Entschädigungsprogramm von jeder Haftung befreit sind. Ein schlechtes Produkt hätte für sie keine Folgen. Niemand kann sie vor Gericht bringen. Deshalb, solange hier keine Klarheit herrscht, nehme ich gar keine Impfung. Ich bin aber nicht jedermanns Gewissen. Andere entscheiden sich vielleicht für die Impfstoffe, die den besten Eindruck machen, und das ist okay. Ich habe damit kein Problem. Das ist eine persönliche Gewissensentscheidung vor Gott. Ich glaube, jeder sollte sich seiner Meinung gewiss sein. Ursache und Wirkung erkennen und sich nicht nur mit den wissenschaftlichen Fakten beschäftigen, sondern grundsätzlich fragen, wie man Krankheit eigentlich bekämpfen sollte. Ein sehr interessanter Abschnitt im Buch ist, wo Ellen White im Jahr 1901 beschreibt, wie sie und ihr Mann Diphtherie behandelten. Heute gibt es dagegen einen Impfstoff, aber damals, genau gesagt ab 1891, verabreichte man ein Antitoxin gegen Diphtherie. Aber Ellen White spricht an keiner Stelle davon, dieses Antitoxin einzusetzen. Sie sagt nicht, als mein Mann und ich sahen, wie schlimm Diphtherie ist, empfahlen wir der Ortsgemeinde, Antitoxin auf Vorrat zu kaufen und Zentren einzurichten, um es Kindern zu geben. Außerdem kaufen wir selbst eine Menge Antitoxin, um es in der Nachbarschaft auszuteilen. So war es nicht. Vielmehr erzählt sie, dass ihr Mann überall Wasseranwendungen praktiziert hat und sie sogar Ärzten und ihren Familien das Leben retteten. Kinder aus allen Schichten wurden mit Hydrotherapie gerettet. Sie berichtet das 1901 vor einer Gruppe Bibelarbeiter und rät ihnen, Diphtherie mit Wasseranwendungen zu behandeln. Und das, obwohl Diphtherie zu ihrer Zeit absolut lebensgefährlich war. Hydrotherapie wirkte damals bei fast allen Krankheiten, einschließlich Masern, gegen die heute geimpft wird. Das ist nur kaum bekannt. Ich denke, als Siebenten-Tags-Adventisten sollten wir herausfinden, wie wir diese Dinge mit natürlichen Heilmitteln behandeln und vorbeugen können. Manche Länder haben nicht die Infrastruktur, um Impfungen großflächig einzusetzen. Aber wenn man den Menschen beibringt, ordentlich zu essen und zu leben, auf Hygiene zu achten, kann man etliche Krankheiten vermeiden. Also ich glaube, als Adventisten sollten wir hier die Extrameile gehen. Was die Covid-Impfung betrifft, sie ist anders. Die einzige Gemeinsamkeit mit anderen Impfungen ist der Name. Kein anderes Vakzin enthält Lipid-Nanopartikel oder Boten-RNA, die deine Zellen kapert und zwingt, etwas völlig Artfremdes zu produzieren, nämlich das Spike-Protein. Wir wissen inzwischen, dass das Spike-Protein sozusagen der infektiöseste Teil des Virus ist und allein schon eine Immunreaktion, Blutgerinnsel und diese ganzen Probleme hervorrufen kann. Man spritzt sich praktisch selbst das Virusgift, beziehungsweise der Körper produziert es dann. Und niemand kann sicher sagen, wann sich das wieder abschaltet. Wir wissen, dass es anschaltet und mit der Zeit abnimmt. Aber wir wissen nicht, ob es aufhört. Das nächste Problem ist, wenn ein gesunder Mensch Covid bekommt, würde nicht das Gehirn oder anderes Gewebe wie die Leber anfangen, Spike-Proteine herzustellen. Durch die Lipid-Nanopartikel in diesem Impfstoff kann die Produktion aber überall in Gang gesetzt werden. Das kann sich auf die Fruchtbarkeit auswirken. Es fördert das Krebswachstum und es hat Folgen für das zentrale Nervensystem. Wie gesagt, diese Impfung hat im Prinzip nur den gleichen Namen. Eigentlich müsste man von mRNA-Medikamenten sprechen, von Gentherapie. Bisher hat man mRNA-Therapie als Injektion in das Herz genutzt, um neue Proteine für die Kardiomyozyten zu bilden, die durch Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz vernarbt waren. Aber das Covid-Vakzin ist ein neuer Anwendungsbereich. Man muss wissen, dass die Technik mit Nanolipiden wie ein Joker einsetzbar ist. Dein Körper kann programmiert werden, alle möglichen Eiweiße und sogar synthetischen Stoffe zu produzieren, die er normalerweise nie produzieren würde. Deswegen ist es keine Impfung im herkömmlichen Sinn. Die einzige entfernte Ähnlichkeit ist, dass es eine Immunantwort auf die produzierten Spike-Proteine auslöst. Das heißt, es werden Antikörper gebildet. Aber es gab noch nie einen Impfstoff, der deinen Körper zwang, ein Virus zu vermehren. Es ging immer darum, dass der Körper das Virus erkennt, Antikörper bildet und ein Immungedächtnis entwickelt. Doch nicht einmal das scheint dieses Vakzin zu leisten, denn mittlerweile haben die meisten Corona-Kranken in den USA 3 Impfdosen erhalten. 3! Wo ist das Immungedächtnis? Keiner weiß es. Deshalb denke ich, es geht hier um einen ganz neuen Ansatz. Alle bisherigen Impfstoffe waren sich recht ähnlich.
Nun, ich fand es schön, wie du gerade gesagt hast, wie Ellen White in ihrer damaligen Zeit diesen verschiedenen Krankheiten begegnet ist. Sie hat ja zum Beispiel so Behandlungsmethoden wie Hydrotherapie gewählt. Und jetzt war ich so etwas verwundert. Und vielleicht darf ich dir diese Frage stellen, du kannst sie ja vielleicht beantworten. Es gibt nun einige Menschen in der Welt, die behaupten, dass Ellen White Impfung befürwortet, ja sogar empfohlen hat und dass sie sogar selbst geimpft war. Stimmt das?
Das war die erste Behauptung, die wir für das Buch untersuchten. Mein Co-Autor und ich gingen durch alle archivierten Briefe über die Pockenimpfung, um zu sehen, ob Ellen White sie genommen hatte. Das Interessante war, es gibt im Wesentlichen 3 relevante Briefe dazu. Eigentlich noch mehr, aber die haben weit weniger Gewicht. Der meistzitierte Brief ist von ihrem persönlichen Sekretär D.E. Robinson. Ich glaube, aus dem Jahr 1933. Robinson schreibt, Ellen White habe sich bei einem Pockenausbruch in ihrer Nachbarschaft impfen lassen und auch andere dazu ermutigt. Und damit habe sie anerkannt, dass man durch die Impfung sich selbst und andere schütze. Er macht in dem Brief ganz klar, dass er pro Impfung ist und an ihre Wirkung glaubt. Und ein Grund dafür ist, dass sein Onkel, glaube ich, die Impfung verweigerte, weil er sie für schädlich hielt und an den Pocken starb. Und vor seinem Tod sagte sein Onkel, ich wünschte, ich hätte mich impfen lassen. Dieser Brief ist von 1933. Allerdings hatte Ellen White 1915 noch zu Lebzeiten einen Brief bekommen mit der Anfrage, wie sie über Impfungen denke. D.E. Robinson lebte damals als Sekretär mit in ihrem Haus in Elmshaven. Er geht also mit dem Brief zu Schwester White, muss dem Schreiber aber antworten, dass er nichts Bestimmtes von ihr zum Thema Impfung erfahren konnte. Jetzt überlegen wir mal, wenn sie für Impfungen und selbst geimpft war, warum sagte sie ihm das nicht einfach, als Robinson sie direkt fragte? Was ist mit der Geschichte, die er 1933 erzählt, sie habe sich impfen lassen? Warum taucht sie in dem Brief von 1915 nicht auf? Jeder kann diesen Brief lesen, er ist im Ellen White Estate einsehbar. Deshalb sagt sie nicht, erinnerst du dich noch damals, als ich die Impfung bekam und auch andere dazu aufforderte? Es ist eine gute Sache für jedermann. Es passt zu unserer Gesundheitsbotschaft. Nichts dergleichen. Er sagt dann weiter in dem Brief, er wolle nicht, dass irgendjemand seine Befürwortung von Impfungen als Standpunkt von Ellen White betrachtet. Es sei ausschließlich seine persönliche Meinung. Er beließ es dabei, dass ihre Position zu Impfungen nicht klar sei. Das ist seine Aussage. Interessanterweise hat er anerkannt, dass es im Jahr 1915 in der Gemeinde auch Stimmen gegen Impfungen gab. Dr. Daniel Kress zum Beispiel war ein Medizinabsolvent der Universität von Michigan und eng mit Ellen White verbunden. Er hatte großen Einfluss in der Gemeinde und er schrieb im Australasian Health Reformer nicht sehr positiv über Impfungen. In einem Artikel heißt es, er halte das Prinzip der Impfungen physiologisch für nicht sinnvoll. Warum sollte man dem Körper Gift zuführen, auch wenn es anscheinend nicht schädlich ist? Womöglich hat es doch andere Auswirkungen. Er berichtet aus seiner eigenen Erfahrung, dass er eine gesunde Person impfte und wie krank sie daraufhin wurde. So nahm er sich vor, nie wieder eine Impfung zu verabreichen. Dr. John Harvey Kellogg war lange Jahre der Meinung, die Gesundheitsbotschaft sei Impfungen überlegen. Er glaubte an die Wirkungsweise von Impfungen und dass sie helfen konnten. Doch 1899 sagte er auf der Generalkonferenz, unsere Gesundheitsbotschaft sei besser und Impfungen seien der menschliche Weg, Krankheiten zu bekämpfen. E.J. Wegener, der auch Arzt war, war weder für Impfzwang noch allgemein für Impfungen. Auch andere wie J.N. Loughborough, einer unserer ersten Evangelisten und Pioniere, er wurde auf einer Schiffsreise nach England Zeuge, wie Menschen zwangsgeimpft wurden. Und dieses Erlebnis prägte ihn so sehr, dass er Literatur gegen Impfungen verbreitete, weil er es für einen furchtbaren Fehler hielt. Es gibt also etliche Personen in der Adventgeschichte, die Impfungen in Frage gestellt haben. Natürlich findet man auch die Seite der Impfbefürworter in unseren Publikationen. Es gab auch Leute wie M.C. Wilcox, die zwar pro Impfung waren, aber einer Impfpflicht sehr skeptisch gegenüberstanden. Er schrieb zwei Artikel in Science of the Times, ich glaube 1904 und 1910, wo er die Gefahren des Impfzwangs ausführt und es mehr oder weniger mit dem Mittelalter und der Inquisition vergleicht. Wenn also D.E. Robinson in seinem Brief 1915 sagt, es gebe unter uns unterschiedliche Meinungen zu Impfungen, hat er recht. 1933 jedoch hatte man die kritischen Stimmen überwiegend an den Rand geschoben. Der dritte Brief zu der Frage, wie Ellen White zu Impfungen stand, ist aus dem Jahr 1924 von ihrem Sohn W.C. White. Er antwortet dort, soweit ich weiß, hat sie dazu nichts geschrieben. Da sind sich also alle einig. Sie hat sich schriftlich nicht geäußert. Er sagt weiter, das Thema Impfung sei für sie schwierig gewesen. Er schreibt, als Kind bin ich durch Impfungen sehr krank geworden und Mutter hielt sie nicht für gesund. Vermutlich hat sie ihm also danach keine Impfung mehr gegeben. Aber als Erwachsener, sagt er, als in unserer Gegend die Pocken ausbrachen, gingen er und seine Mitarbeiter zu Schwester White und sagten, die Ärzte wollen uns impfen. Was sollen wir tun? Die Ärzte sagten, Schwester White, inzwischen sei alles besser, sicherer und wirksamer, und so könnten sie Leben retten. Und sie sagte nichts dagegen. Sie meinte, gut, wenn ihr das wollt, dann macht das. Und so geschah es. Aber W.C. White sagt sehr deutlich, ich und meine Mitarbeiter wurden geimpft. Er sagt nicht, ich, meine Mutter und meine Mitarbeiter. So steht es nicht da. Diese drei Briefe enthalten also keinerlei Hinweise, dass Ellen White geimpft war. Sollte eines Tages ein anderer Brief oder sonst etwas aus ihrer Gesundheitsakte auftauchen, lasse ich mich gerne korrigieren. Aber dass sie sich für Impfungen eingesetzt und andere dazu aufgefordert hat, das ist nie so gewesen. Auf der anderen Seite hat sie Impfungen auch nicht pauschal verworfen. Jedenfalls hat sie nie gesagt, eine Impfpflicht sei gut und wir sollten es fraglos unterstützen. Noch kritisiert sie Personen aus ihrem engeren Kreis, die sich in adventistischen Publikationen klar gegen Impfungen aussprachen. Daher tendiere ich zu der Meinung, wir hätten am besten eine neutrale Position einnehmen sollen. Sie war nicht geimpft, sie hat es nicht befürwortet, aber ja, sie hat es auch nicht verurteilt. Sie hat es aber toleriert, dass in unseren eigenen Zeitschriften impfkritische Darstellungen veröffentlicht wurden.
Nun, ich möchte mich mit dir über Impfpflicht unterhalten. Ist nicht die Herausgabe einer Impfpflicht seitens des Staates eine Übertretung seiner Befugnisse und eine Missachtung der Gewissensfreiheit?
Ich denke ja. Ich würde sagen, an sich spricht nichts gegen Quarantänegesetze. Ich hätte nichts dagegen, mit einer ansteckenden Krankheit unter Quarantäne gestellt zu werden. Ich denke, das ist nichts Schlechtes. Es ist klug. Das haben sie im Alten Testament auch gemacht. Vorausgesetzt aber, die Person wurde vorher vom Priester untersucht und war wirklich krank. Nur wenn der Priester Aussatz feststellte, wurde jemand isoliert. Man konnte nicht einfach sagen, ich glaube, in diesem Gebiet gibt es einen Fall von Aussatz, wir stellen einfach jeden unter Quarantäne. So lief das nicht. Ich glaube also schon, dass der Staat Quarantäne anordnen darf und ganz sicher auch die Pflicht hat, auf Sauberkeit zu achten, zum Beispiel durch Kanalisation, durch Kontrolle von Anlagen, wo Lebensmittel verarbeitet werden, oder durch die Überwachung von Trinkwasser. Das ist seine Aufgabe. Und ganz ehrlich, viele Krankheiten nahmen dramatisch ab, als die hygienischen Zustände besser wurden, als man mehr fließendes Wasser nutzte, die Städte von Müll säuberte, etc. Krankheiten verschwanden, weil es mehr Sauberkeit gab. Wenn es jedoch um den eigenen Körper geht, dann nein. Wenn der Staat mir ein Vakzin injizieren darf, warum sollte er mich nicht zwingen, eine Aspirin zu nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe? Oder Krebsmedikamente zu nehmen, obwohl ich natürliche Heilmittel oder Ernährung probieren möchte? Wenn wir sagen, der Staat darf mir etwas gegen meinen Willen spritzen, das nicht einmal die Verbreitung der Krankheit verhindert, wie bei der aktuellen Impfung, wo ist dann die Grenze? Und es wurde ja nie getestet. Es gab einen Richter in New York, der einen Fall zitierte, wo ein Mann mit Gewalt unter Hausarrest gestellt wurde, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Das war 1890 oder 94, glaube ich, in Amerika. Es ging damals um die Pockenimpfung und sie haben ihn praktisch weggesperrt. Darauf ist er vor Gericht gegangen und der Richter entschied, dass der Staat ebenso wenig das Recht hat, jemanden zu einer Impfung zu zwingen, wie zum Schlucken eines Medikamentes. Mit anderen Worten, es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen einer Impfung und anderen Medikamenten. Über seinen Körper und seine Gesundheit muss jeder selbst entscheiden. Gut, sagt jemand, aber manche Leute kümmern sich nicht sehr gut um ihre Gesundheit. Das verstehe ich. Wir lassen aber auch zu, dass Leute rauchen, Alkohol trinken oder sexuellen Kontakt haben mit wem immer sie wollen. Wir lassen das zu, obwohl es zu Krankheit, Zerstörung und Tod führt. Wir lassen zu, dass Leute Burger, Pommes und alle möglichen ungesunden Sachen essen. Warum sollen sie dann nicht entscheiden dürfen, ob etwas in ihren Körper kommt? Die Regierung hat anscheinend kein Problem damit, wenn wir uns selbst vergiften, aber es gefällt ihr nicht, wenn wir nicht wollen, dass die Regierung uns vergiftet. Daher, ja, ich glaube, dass es eine Frage religiöser Freiheit ist. Und deshalb haben wir das Kapitel 1 über Daniel mit reingenommen und Kapitel 3 darüber, wie Adventpioniere sich für Gewissens- und Glaubensfreiheit eingesetzt haben und Ähnliches. Aber leider sehen viele Staaten in der Welt das anders.
Nun, was würdest du sagen? Wie sollten sich Christen, und zwar in besonderer Weise diejenigen, die treu nach der Bibel leben wollen, sich verhalten, wenn es um eine Impfpflicht geht?
Nun, jeder sollte seiner Meinung gewiss sein. Gerade bei der aktuellen Impfung gab es ja weitreichende Konsequenzen, wenn man sich dagegen entschied. In Kanada verlor man seine Arbeit, konnte nicht mehr reisen. In anderen Ländern durfte man nicht mehr Zug fahren oder fliegen. Ich denke, wir müssen wie Daniel unsere Petition an die Regierung richten und jede Möglichkeit eines Appells nutzen. Wir müssen beten. Gleichzeitig müssen wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Es ist nicht einfach, wenn man den Job verliert, nicht reisen kann und an den Rand der Gesellschaft gedrückt wird. Aber ich muss eines betonen. Das ist erst der Anfang. In Offenbarung 13 heißt es, dass ohne das Malzeichen des Tieres niemand wird kaufen oder verkaufen können. Die Impfung ist nicht das Malzeichen des Tieres, aber sie ist zum Warmwerden für das, was noch kommt. Ohne das Malzeichen wirst du keine Arbeit haben, wahrscheinlich nicht reisen können, aus der Gesellschaft gestoßen und vielleicht auch gehasst werden. Und dann musst du bereit sein, mit diesen Folgen zu leben. Das heißt nicht, dass Gott nicht für dich sorgen wird. Eine der faszinierendsten Geschichten in der Bibel ist Jesu Begegnung mit Satan, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Satan wusste, wie hungrig Jesus war, und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden. Er wollte Jesus dazu bringen, durch Kompromisse sein Leiden zu lindern. Eigentlich war der Plan, dass Jesus nichts aß, bis Gott es sagte. Jesus hätte einfach mit dem Finger schnipsen und sein Leiden erleichtern können, indem er die Steine zu Brot machte. Jesus hätte ein Wort sagen können und ein Baum mit Früchten wäre erschienen. Wir wissen das. Doch Jesus wollte das nicht. Er vertraute Gott, egal wie groß der Hunger wurde. Satan wollte ihm einflüstern: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, warum leidest du dann so? Warum lässt Gott das alles zu? Das sollte nicht sein. Nimm das selbst in die Hand. Was antwortete Jesus? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das war ein Zitat aus 5. Mose. In diesem Vers geht es um das Manna, das vom Himmel fiel. Das Manna war der Beweis, dass selbst in der Wüste, wenn wir uns nicht mehr selbst versorgen können, der Herr uns versorgen wird, wenn wir treu bleiben. Und was ist einer der wichtigsten symbolischen Hinweise des Mannas, um Menschen zu Gott zurückzuführen? Es ist der Sabbat. Am Freitag fiel die doppelte Portion Manna, damit es auch für den Sabbat reichte. Normalerweise wäre das gesammelte Manna am nächsten Tag schlecht gewesen und hätte gestunken. Doch am Sabbat früh war das Manna vom Freitag immer noch gut und konnte verzehrt werden. Das zeigt, dass der Herr für uns sorgen wird, und dafür ist der Sabbat ein Zeichen. Uns muss also schon jetzt klar sein, unabhängig davon, wie wir zur Impfung stehen, dass diese Vorgehensweise des Staates nicht aufhören wird. Sie werden andere Gründe finden, um dich dazu zu bringen, sich ihnen zu beugen. Sie werden mit dem Verlust deines Arbeitsplatzes und deines Lebensunterhaltes drohen. Sie werden dir androhen, dass du Familie und Freunde nicht mehr treffen und kaum noch an der Gesellschaft teilnehmen kannst. Das wird so kommen. Das hört nicht auf. Wir brauchen wie Daniel und seine Freunde die Entschlossenheit, dass wir Gott folgen, koste es, was es wolle, und dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir müssen anfangen, wirklich aus dem Glauben zu leben.
Mhm. In der Tat. Nun, ich hätte da eine schwierige Frage. Wie schätzt du die Zukunft ein? Bill Gates sagte, dass noch mehr tödliche Viren über die Menschheit kommen werden und dass die Ungeimpften dann mit einem echten Gesundheitsproblem rechnen müssten. Was hältst du davon?
Wahrscheinlich werden noch andere Viren aufkommen. Wir müssen verstehen, wenn dieses Virus eine Laborzüchtung ist, was ich aufgrund der bekannten Fakten glaube, auch wenn es nicht 100% sicher ist, dieses laborgemachte Virus wurde auf die Menschheit losgelassen und hat den Regierenden zu einer Macht verholfen, die sie sich im Leben nicht erträumt hätten. Die Politiker sind wie im Machtrausch. Das gab es noch nie, und sie lieben es. Pharma- und Medizinunternehmen haben mehr Profit gemacht als je zuvor. Die Versuchung ist groß, dass es sich wiederholt. Sie wissen, mit Angst können sie das Volk zu allen bringen. In Großbritannien gab es ein Fachgremium für Psychologie und seelische Gesundheit und sie berieten miteinander, was das britische Volk dazu bringen könnte, alles zu tun, was sie wollten. Und sie fanden eine Methode, es so zu verängstigen, dass es gehorchte. Die Leute in Großbritannien waren so in Schrecken versetzt, dass sie selbst sterbende Angehörige nicht besuchten. Sie hüllten sich in Plastik, wenn sie ihre Enkel umarmten. Man tat alles, um den Menschen Todesangst zu machen. Bei der ersten Welle des Virus lag die Überlebensrate bei 99,5%, wenn man unter 70 war. Du hattest gesagt, in Deutschland waren die Toten durchschnittlich 87 oder 86 Jahre alt.
83 Jahre waren es in Deutschland.
Im Vereinigten Königreich war es 82 Jahre. In den USA 78. Sie haben nichts davon erwähnt, dass Kinder überhaupt nicht gefährdet sind. Die Leute wurden so verängstigt, dass manche selbst unter freiem Himmel noch Maske tragen. Sie wissen, dass sie unbeschränkte Macht haben, weil die Menschen ihnen alles glauben. Darum glaube ich, sie sind noch nicht fertig. Vielleicht tauchen neue Viren auf, vielleicht ändern sich ein paar Dinge, aber sie werden alles ausnutzen, was sie schon erreicht haben, auf die eine oder andere Weise. Momentan zeigt sich, dass nicht die Ungeimpften Gesundheitsprobleme bekommen, sondern vor allem die Geimpften anfällig für Covid sind. Und anscheinend produziert das vom Körper hergestellte Spike-Protein einen Kurzschluss im Immunsystem, denn es wird im Lauf der Zeit immer schwächer. Einige befürchten dadurch eine Krebswelle. Ich meine, wir sehen gerade, wie Fußballer tot umfallen. Die sind darauf getrimmt, 90 Minuten lang zu rennen, sprinten und so weiter. Sie kippen einfach tot um. Auch andere Sportler, die sich impfen lassen mussten. Dr. Ryan Cole, ein amerikanischer Pathologe, sagte, die Krebszahlen würden explodieren. Wir beobachten in den USA, wie Kinder von diesen Impfstoffen Myokarditis und Perikarditis bekommen. Keiner hat eine Ahnung, was gerade mit dem Immunsystem passiert. Deshalb nein. Ich glaube nicht, dass die Ungeimpften ernste Gesundheitsprobleme bekommen werden, sondern traurigerweise viele Geimpfte. Nicht die Alten, sondern gerade jüngere Leute. Viele junge Leute werden vorzeitig an Herzleiden sterben, weil das Vakzin ihr Herz geschädigt hat. Es wird sich zeigen, dass junge Menschen geschädigt sind, durch transverse Myelitis gelähmt werden. Die Fälle werden stark zunehmen. Und leider wird man es nicht auf die Impfung zurückführen, sondern auf irgendetwas anderes. Das ist wirklich eine Schande. Insofern hat er Recht und Unrecht. Sie werden ganz sicher wieder mit einem Virus kommen. Aber es werden nicht die Ungeimpften sein, sondern die Geimpften, vor allem junge Leute, wo bestimmte Krankheiten in die Höhe schießen werden. Ich wünschte, die Daten wären falsch. Und ich und die vielen Experten, die ich mir angehört habe, würden sich irren. Aber momentan entwickelt es sich leider in diese Richtung.
Nun, du hast uns ja bereits ein paar Empfehlungen gegeben, was wir machen können, um jetzt in dieser Zeit gesund zu bleiben. Du hast einen allgemein biblischen Lebensstil angeführt. Du bewarbst zum Beispiel die frische Luft und Sonnenlicht und den Lebensstil, den wir seit Siebenten-Tags-Adventisten haben. Und das sind ja auch so einfache Dinge, die wir ganz praktisch in unserem Leben umsetzen können. Nun, ich möchte dich mal ganz persönlich fragen, was würdest du uns empfehlen oder vielmehr, was machst du eigentlich in diesen Tagen, um gesund zu bleiben?
Ich versuche, möglichst viel rauszugehen, um Sonne und frische Luft zu bekommen. Ich esse vegetarisch, in der Regel ohne Milchprodukte und Eier. Ich achte auf ausreichend Mineralien und Vitamine. Ich bin nicht so ein Fan von Nahrungsergänzung. Es kann helfen. Auch Kräuter können helfen, aber ich nehme das nicht täglich, sondern nur bei Beschwerden. Wichtig ist eine Kost, die dich gegen das Coronavirus wappnet. Viel Zink, genug Vitamin D. Was ich auch gerne mache, gerade bei kühlem Wetter, ist Kaltwasserschwimmen. Ich muss dafür mal eine spezielle Wanne kaufen, sowas gibt es. Ich mache das nur kurz, aber es stärkt das Immunsystem. Hier in Florida ist es gerade heiß, da geht das schlecht. Aber im Winter schwimme ich im Pool, auch wenn das Wasser deutlich kühler ist, bis zu 10 Grad Celsius. Das regt wirklich das Immunsystem an und ich denke, das ist wichtig. Wie ich schon erwähnte, in Deutschland gibt es ja die Kneippzentren und Kneipp nutzte zur Stärkung der Gesundheit kaltes Wasser. Er nannte es Abhärtung. Dahinter steht der Gedanke, den Körper und das Immunsystem an das kalte Wasser zu gewöhnen, sodass es besser gegen Krankheiten gerüstet ist. Daher ließ er die Leute in kaltem Wasser warten oder baden. Das geschah in kleinen Schritten, besonders bei Älteren. Es dauerte eine Weile, aber der Körper wurde auf diese Weise gestärkt und abgehärtet, wie er sagte. Ich glaube, damit sollten wir uns mehr beschäftigen. Wie gesagt, Sonne, frische Luft, ausgewogene Ernährung und wir sollten uns auch mehr Wissen über Heilpflanzen aneignen. In Deutschland hat das eine lange Tradition. Eines der umfassendsten Werke sind die Monographien der Deutschen Kommission E zur Phytotherapie. Wir wissen also eine Menge darüber, wie Pflanzen wirken und unsere Nahrung bereichern können. Ich denke auch, dass Übergewichtige unbedingt abnehmen sollten auf Normalgewicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine ordentliche Ernährung und wir brauchen unbedingt auch Bewegung. Das gehört alles dazu. Aber Hydrotherapie spielt eine große Rolle zur Stärkung des Immunsystems, wenn man krank ist, aber genauso für Gesunde.
Nun nehmen wir jetzt mal den Fall an, und zwar den absolut schlimmsten Fall, den wir uns vorstellen können, dass diese Impfungen Menschen krank machen, im Sinne von, sie setzen ihr Immunsystem herab. Und dann könnte man sich ja vorstellen, dass man plötzlich eine große Gruppe von sehr kranken Menschen hat. Und wir beide hoffen, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Aber wenn dieser Fall eintritt, dann haben wir diese große Gruppe von sehr kranken Menschen und nur eine kleine Gruppe von sehr gesunden Leuten. Halt Menschen, die auf ihre Gesundheit achten. Im Mittelalter wurden oft die Juden beschuldigt, die Brunnen zu vergiften. Da sie ja oft die einzigen waren, die bei diesen großen Epidemien gesund blieben. Glaubst du, dass ein ähnliches Szenario sich in Zukunft wiederholen könnte?
Das denke ich schon. Interessant, dass du das erwähnst. Denn es gab im Mittelalter während der Pest eine Gruppe von Christen in einer Stadt, die sich sagten, der Grund für die Seuche sei die Sünde. Das stimmt, denn alle Krankheiten haben irgendwie mit Sünde zu tun. Sie beschlossen, die Bibel zu lesen. Ich glaube, in ihrem Ort gab es nur eine Bibel und die haben sie sich geholt. Sie lasen das Alte Testament und merkten, dass sie die ganzen Anweisungen nicht beachteten. Also fingen sie an, sich um die Toten zu kümmern, Quarantäne zu nutzen, die Straßen zu säubern, Häuser und anderes sauber zu halten, etc. Und als die Pest im nächsten Jahr ausbrach, blieben sie komplett verschont. Hauptsächlich, weil sie keinen Müll und keine Ratten mehr hatten. Das wussten sie damals nicht, aber so hat es sich zugetragen. Die Prinzipien der Bibel funktionieren also. Wenn die Juden in größeren Kommunen lebten, haben sie das meistens auch strikt umgesetzt, die Reinheitsgebote und so weiter. Sie blieben gesund. Und die Leute argwöhnten, sie würden die Brunnen vergiften oder etwas könne nicht stimmen mit ihnen und darum wurden sie verfolgt. Ich denke, das wird sich wiederholen. Man wird sagen, die Leute scheinen gesund, aber sie sind nur asymptomatisch. Sie haben das Virus und verbreiten es. Das könnte Wut erzeugen. In der letzten Zeit werden einige keine Geschwüre haben oder unter den Plagen leiden, und man wird ihnen die Schuld zuschieben. Und um das Land von den Übeltätern zu befreien, muss man sie auslöschen. So wird es wohl ablaufen. Und ich glaube, das zeichnet sich bereits ab. Wir müssen ja nur schauen, was im Bereich Klimawandel läuft. Viele glauben, wer dem System nicht folgt, keine Klimasteuer zahlen will, kein sparsames Auto fährt oder irgendwie anders lebt, als sie für richtig halten, muss bestraft und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Also da läuft das im Grunde schon ab. Ich meine, die machen ja ernst. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sie dich für einen asymptomatischen Verbreiter halten oder du in ihren Augen irgendeine Rolle in der Ausbreitung der Krankheit spielst, dass die Leute aufgebracht werden. Ich erinnere mich an Videos zu Beginn, wo Personen, die ohne Maske einkaufen waren, von anderen angeschrien wurden. Sie brüllten wie ein Tier, weil sie dachten, sie würden die Krankheit verbreiten, was nicht stimmte, weil die Maske gar nicht schützt. Aber es zeigt, wie das abläuft. Die Ausbreitung des Virus wird fast immer den Ungeimpften angelastet. Angeblich waren die Restgruppen Ungeimpfter schuld. Dabei haben die Geimpften SARS-CoV-2 genauso übertragen wie die Ungeimpften. Das weiß nur nicht jeder. Eine Studie, ich glaube von 1989, zeigt, dass in Schulen, wo 100% der Schüler gegen Masern geimpft waren, die Krankheit trotzdem aufkam und sich verbreitete. Wie kann das sein? 2015 gab es an der amerikanischen Harvard-Universität einen Mumpsausbruch, obwohl 100% der Leute geimpft waren. Wie hat sich das verbreitet? Sie konnten es nicht wie sonst auf die Ungeimpften schieben. Deswegen, ja, ich glaube, dass so wie man die Juden zum Sündenbock machte, es auch mit denen geschehen wird, die nicht allem folgen, was die Regierung sagt. Sei es Klimawandel, Impfung oder was uns sonst so erzählt wird. Besonders in der Zukunft, was das Mahlzeichen des Tieres angeht, werden wir für die Unglücke verantwortlich gemacht werden. Ich denke daher, dass du recht hast.
Vielen Dank, Dr. Peronick, für dieses Gespräch und natürlich auch für die Zeit, die du dir hier für uns in Europa genommen hast.
Danke, mein Bruder.
Ich wünsche dir wirklich alles Gute und hoffe, dass der Herr weiterhin deine Arbeit und deinen Dienst segnen wird. So sende ich dir noch einen Gruß aus Deutschland und sage, bleib gesund und behütet.
Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
Einen herzlichen Dank natürlich auch an euch alle, dass ihr dabei wart und dieses Interview mit uns zusammen gemacht habt. Und ich glaube und ich bin sicher, dass jeder von uns irgendetwas Wertvolles hat mitnehmen können. Also Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.